Dr. Jürgen Rodegra ist Rechtsanwalt in Berlin. Vor über 20 Jahren hat er zusätzlich eine Anwaltszulassung im US-Bundesstaat New York erworben. Heute sprechen wir mit ihm über rechtliche Aspekte beim Markteintritt in den USA. Herr Dr. Rodegra, herzlich willkommen beim Business Talk am Kuhlheim. Schön, dass Sie da sind. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie als Rechtsanwalt Unternehmen dabei unterstützen, wenn sie in die USA expandieren. Um was für Unternehmen handelt es sich dabei?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es sind in der Regel kleine oder mittelständische Unternehmen, die auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt ein Produkt erfolgreich platziert haben, vielleicht sogar eine Marktführerschaft erworben haben und nun darüber nachdenken, dass möglicherweise die Produkte noch etwas zu ergänzen, aber insbesondere den Markt zu erweitern und deswegen in die USA gehen wollen. Vielleicht haben Sie auch schon Kundenkontakte drüben erworben oder auch schon bestimmte Vertriebspartner, aber jetzt soll eben eine eigene Repräsentanz oder auch eine Tochtergesellschaft drüben gegründet werden. Eine andere Gruppe sind Start-ups, insbesondere aus dem IT-Bereich. Man möchte durch den Markteintritt in den USA näher am Kunden dran sein, näher an den Vertragspartnern dran sein und dort Präsenz zeigen. Naja, und dann gibt es auch Fälle der Unternehmensnachfolge. Mit dem neuen Chef weht ein neuer Wind durch das Unternehmen und man möchte vielleicht die bestehende Produktlinie, die schon sehr erfolgreich gewesen ist, ergänzen oder vielleicht auch umstellen und man möchte sich auch regional erweitern. Und da sind die USA natürlich sehr attraktiv und auch sehr lukrativ. Es gibt also ganz verschiedene Konstellationen, aus denen deutsche Unternehmen sich dazu entscheiden, in die USA zu gehen.
Dann habe ich noch eine weitere Frage. Ist es denn zu empfehlen, ein neues Unternehmen zu gründen, wenn ich in die USA expandieren möchte?
Naja, die Form, in der ich in die USA expandiere, die hängt maßgeblich von ökonomischen, also betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Erwägungen ab. Es gibt da keine Standardlösung. Das ist natürlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich. In jedem Fall ist es so, dass auch für erfahrene Unternehmer der Markteintritt in die USA immer eine große Herausforderung ist. Die Erfahrung zeigt aber, dass der Aufbau eigener Vertriebsstrukturen in den USA in der Regel zu einem erheblichen Umsatzplus und zu einer erheblichen Erweiterung der Marktstellung führt. Aber ganz wichtig ist, damit das Ganze einen nachhaltigen Erfolg hat und nicht in einem Desaster endet, ist es dringend erforderlich, dass der Markteintritt in den USA auf einer durchdachten Strategie beruht und sehr gut vorbereitet ist. Da wird man höchstwahrscheinlich auch nicht darum hinkommen, sich einen qualifizierten Rechtsanwalt zu nehmen, qualifizierten Steuerberater. Also man muss sich wirklich mit fachkundigem Wissen ausstatten, denn man darf nicht vergessen, die Rechtsordnung der USA unterscheidet sich grundlegend von dem, was wir hier in Deutschland haben. Und das muss man wissen, sonst würde das Ganze scheitern. Ja, es gibt es gibt ja so diesen Spruch, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das stimmt, aber das bedeutet nicht, dass einem diese Möglichkeiten einfach so in den Schoß fallen, sondern es bedarf einer guten Kenntnis der dortigen Verhältnisse und des richtigen und strategisch sinnvollen Nutzens der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, die es gibt. Das Scheitern eines Markteintritts liegt in den seltensten Fällen an der Geschäftsidee, sondern an fehlender Information. Jetzt gibt es verschiedene Formen, in denen der deutsche Unternehmer seinen Markteintritt in den USA gestalten kann. Er könnte sich sehr zurückhaltend darauf beschränken, einfach nur so eine bloße Repräsentanz in den USA zu errichten. Irgendein kleines Büro, wo da irgendjemand sitzt, aber den Vertrieb weiterhin vom Stammhaus in Deutschland gestalten. In einem weiteren Schritt könnte er vielleicht Handelsvertreter vor Ort beauftragen, für seinen Vertrieb zu sorgen, könnte sich mit einer Vertriebsgesellschaft, die könnte er beauftragen, oder er könnte auch ein Joint Venture gründen mit irgendeinem Partnerunternehmen in den USA. Der Nachteil all dieser Lösungen ist, dass man Fremdfirmen beauftragt und dadurch möglicherweise der Markteintritt in den USA verwässert wird und auch die Kontrolle nicht so besteht. Und viele deutsche Unternehmer werden vielleicht auch sagen, dann mache ich da so tolle Gewinne in den USA und jetzt muss ich das teilen mit irgendwelchen Partnern, die ich da habe. Wenn das also alles nicht gewollt ist, dann muss darüber nachgedacht werden, wirklich eine eigene Niederlassung da drüben zu gründen oder aber eine Tochtergesellschaft. Und da ist strategisch der sinnvollere Weg die Tochtergesellschaft, weil die Tochtergesellschaft ist eine eigene juristische Person. Wenn es drüben zu Haftungsfällen kommt oder sonstigen Verbindlichkeiten, die erfüllt werden müssen, dann ist es so, dass diese Tochtergesellschaft dafür haftet und nicht die Muttergesellschaft, die Tochtergesellschaft, also die Muttergesellschaft in Deutschland vor Haftungsfällen abschirmt. Das ist also ein ganz großer Vorteil der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft in den USA, als nur sozusagen die Etablierung einer Niederlassung, die aber dann juristisch zu der Muttergesellschaft immer noch gehört. Es gibt auch steuerliche Vorteile, die dafür sprechen, eine Tochtergesellschaft zu gründen. Was die Gesellschaftsform drüben anbelangt, bezüglich der Tochtergesellschaft, da besteht ja zunächst mal die Unterscheidung, mache ich eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft. Ich würde immer eine Kapitalgesellschaft nehmen, denn die Gründe, die dafür sprechen, sind eben erstens die Begrenzung der Haftung und Gründe der steuerlichen Optimierung. Was die Haftungsbeschränkung anbelangt, ist eine Kapitalgesellschaft deswegen günstiger, weil die Haftung begrenzt ist auf das Gesellschaftskapital. Das ist bei einer Personengesellschaft wäre das ja anders. Und deswegen sollte man eine Kapitalgesellschaft gründen. Die dort zur Verfügung stehenden Gesellschaftsformen sind die LLC, also die Limited Liability Company, und die Corporation, die kürzt sich ab hinter dem Namen mit diesem Inc., was man manchmal sieht. Aber die LLC ist wohl vorzuziehen, und zwar insbesondere deswegen, weil sie eine größere Gestaltungsvielfalt zulässt. Also die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der LLC sind in der Regel liberaler, sodass man mehr Freiheiten hat, wie man das jetzt im konkreten Fall gestalten will. Zu bedenken ist allerdings, dass es gibt ja in den USA 50 verschiedene Bundesstaaten und dazu noch den District of Columbia, also die Hauptstadt Washington DC. Also in den USA ist Gesellschaftsrecht vor allen Dingen das Recht der einzelnen Bundesstaaten und man muss sich immer bezüglich der gesetzlichen Anforderungen mit dem Bundesstaat besonders dann eben auseinandersetzen, wo die Gesellschaft entweder gegründet wird oder wo sie ihre Hauptverwaltung hat. Das kann nämlich auseinanderfallen. Also es macht einen Unterschied, ob man seine Gesellschaft in Delaware gründet. Delaware ist der Staat, wo es die meisten Gesellschaften gibt da drüben, der von den meisten favorisiert wird, oder in einem anderen Staat, in New York, Kalifornien oder Texas oder wo auch immer. Also man sollte sich, bevor man diesen Markteintritt macht, auch mit diesen gesetzlichen Bestimmungen ganz besonders Auseinandersetzungen, auch was das Steuerrecht anbelangt, da gibt es durchaus Unterschiede. Dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, der bei der Gesellschaftsform und bei der Vorbereitung zu beachten ist, und zwar was das Steuerrecht anbelangt. Es muss nämlich sichergestellt werden, dass die Steueroptimierungen, die ich nach amerikanischem Recht erziele, auch von den deutschen Finanzbehörden anerkannt wird, denn unsere Muttergesellschaft sitzt ja noch in Deutschland. Und die Muttergesellschaft ist ja der Gesellschafter dieser Tochtergesellschaft. Und da hat das Bundesfinanzministerium und haben die deutschen Finanzbehörden in den letzten Jahrzehnten ein durchaus beachtliches Wissen über das US-Gesellschaftsrecht angesammelt und hat auch in verschiedenen Verwaltungsvorschriften ganz genau festgelegt, unter welchen Gesichtspunkten und unter welchen Voraussetzungen Steuervorteile, die nach US-amerikanischem Steuerrecht erzielt werden, auch in Deutschland Bestand haben. Wenn sie nicht anerkannt werden, dann würde da eine Nachversteuerung erfolgen. Das heißt also, man muss sich auch damit auseinandersetzen, damit das optimale Ergebnis erfolgt. Diese Verwaltungsvorschriften, die werden veröffentlicht regelmäßig in sogenannten BMF-Schreiben. Das sind also Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen. Und das ist fast wie so ein Lehrbuch. Da steht ganz genau drin, was alles beachtet werden muss bei der Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge und auch bei der Art der Besetzung der Geschäftsleitung in den USA, damit das in Deutschland anerkannt wird. Das ist wirklich fast eine Wissenschaft für sich, aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, damit es nicht am Ende irgendwelche bösen Überraschungen gibt.
Herr Dr. Rodriguez, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein deutscher Unternehmer in den USA tätig sein möchte und hat jetzt den Entschluss gefasst, braucht er dafür ein spezielles Visum und was muss man dabei beachten?
Ja, ohne Visum geht es nicht. Es mag so sein, dass man bei der Vorbereitung, dass man da sich mit diesem visumsfreien, mit der visumsfreien Einreise begnügt, also ESTA und rüberfliegt. Aber selbst das ist schon mit Risiken verbunden. Denn diese visumsfreie Einreise verschafft dem Investor oder seinen Mitarbeitern keine Arbeitserlaubnis. Und wenn er jetzt darüber fährt, um, ich sage jetzt mal, zu arbeiten, weil er da sein Investment vorbereitet, streng genommen ist das ein Verstoß gegen die visarechtlichen Bestimmungen und die Verletzung von Visavorschriften und insbesondere das unberechtigte Arbeiten ist in den USA unter Strafe gestellt und das sind sehr schwere Sanktionen. Und hier in unserem Fall könnte das im schlimmsten Fall darin gipfeln, dass dem Investor oder den Mitarbeitern für die Zukunft die Einreise in den USA untersagt wird, also überhaupt kein Visum mehr erteilt wird. Dann gilt im Übrigen auch ESTA nicht mehr. Also, dass dann also in Zukunft jegliche Reisen in die USA ausgeschlossen sind, das ist zu beachten. Das Visum, das sich für den Investor anbietet, ist meist das E2-Investorenvisum. Es gibt also verschiedene Kategorien, die so durchnummeriert sind. Da muss man mal gucken, was da passt. Aber für unseren Investor wird das E2-Investorenvisum sein. Das wird erteilt durch das Generalkonsulat in Frankfurt am Main. Voraussetzung für die Erteilung eines solchen Investorenvisums ist eine Investition. Das heißt, die Zahlung eines hohen Geldbetrages, entweder in dieses Unternehmen, das da vielleicht gekauft wird, oder aber in das Unternehmen, das dann neu gegründet wird. Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen darüber, wie hoch dieser Geldbetrag sein muss, aber er ist in jedem Fall ein höherer sechsstelliger Betrag. Darauf muss man sich einstellen. Eine super Geschäftsidee allein oder ein ganz überzeugender Businessplan reicht nicht. Es muss also auch nachgewiesenerweise Geld fließen. Und ein weiteres Argument dafür, dass ich dieses Investorenvisum erhalte, ist eben auch die verbindliche Zusage, Arbeitsplätze zu schaffen. Und zwar nicht nur Arbeitsplätze für meine deutschen Mitarbeiter, die ich darüber schicke, sondern dass da auch vor Ort in den USA diese Arbeitsplätze auch Amerikanern angeboten werden und dass sie auch von denen besetzt werden. Soweit führende Mitarbeiter rübergeschickt werden, die die Tochtergesellschaft führen sollen, leiten sollen oder an gehobener Stelle drüben beschäftigt werden. Da gibt es dann auch noch andere Visen, die beantragt werden können. Das muss man dann im Einzelfall nachprüfen, was da jetzt passt. Und die sind dann nicht daran geknüpft, dass eben ein so hoher Geldbetrag gezahlt wird. Das wird man dann im Einzelnen abklären müssen. Aber eins steht fest, wenn der Markteintritt in den USA vorbereitet wird, sollte man sich frühzeitig auch mit dieser Visumsproblematik beschäftigen. Die Anträge müssen sehr sorgfältig ausgearbeitet werden und die Angaben, die in diesen Anträgen sind, müssen auch durch aussagekräftige Belege nachgewiesen werden. Vielleicht noch als Letztes, was ich wirklich in der Vergangenheit eben auch häufiger erfahren musste. Es ist ja so, dass Sie kein Rechtsmittel haben gegen die Ablehnung eines Visums. Wenn wir hier in Deutschland irgendwie etwas, einen Verwaltungsakt beantragen und der wird abgelehnt, dann kann ich zum Verwaltungsgericht gehen und dort das durchsetzen. Aber das gibt es eben in den USA nicht. Wenn der Beamte im Konsulat sagt, das Visum wird nicht erteilt, dann wird es sehr, sehr schwer, doch noch daran zu kommen. Also da ist wirklich größte Sorgfalt anzuraten, damit das nicht daran scheitert, dass ich zwar alle Geldmittel zusammen habe und den Businessplan zusammengestellt habe und niemanden habe, den ich darüber schicken kann. Das wäre natürlich fatal.
Wir haben schon ein klein wenig über Haftungen gesprochen und hier möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn ich in die USA expandiere, gibt es bestimmte Haftungsrisiken. Was muss ich da beachten?
Ja, die größte Furcht deutscher Unternehmen oder auch sonstiger ausländischer Unternehmen, die in den USA einen Marktbeitritt planen, ist irgendwann mal in einen Fall der Produkthaftung verwickelt zu werden, also Beklagter in einem Produkthaftungsfall zu sein. Und dies ist nur ein sehr schwer kalkulierbares Risiko. Selbstverständlich können Sie alles dafür tun, dass eben ein solcher Produkthaftungsfall nach Möglichkeit nicht eintritt, können Ihre Herstellungsmethoden so ausfeilen, dass da nichts passiert, aber ausschließen kann man das nicht und durch vertragliche Regelungen kann man das auch nicht ausschließen. Also das ist ein latentes Risiko, was man hat und das ist deswegen auch so unkalkulierbar, weil das Produkthaftungsrecht in den USA sehr viel schärfer ist als in Deutschland oder Europa und auch schon wegen kleinerer Vorfälle Verurteilungen von Unternehmen in Millionenhöhe vorkommen. Das liegt unter anderem eben an dem völlig anderen, an der völlig anderen Ausgestaltung eines Zivilprozesses in den USA mit Jury und besondere Art der Beweisaufnahme. Also das ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Und dann gibt es noch eine Rechtsfigur in den USA, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Das ist der sogenannte Strafschadensersatz, also über den normalen Schadensersatz hinaus und vielleicht ein Schmerzensgeld, besteht in den USA die Möglichkeit, das Unternehmen, das diesen Produkthaftungsfall zu vertreten hat, mit einer Strafe zu belegen. Der Fachausdruck dafür ist Punitive Damages. Und diese Punitive Damages, die können ein Vielfaches von dem betragen, was der eigentliche Schaden ist. Und so kommen diese hohen Schadensersatzverurteilungen zustande. So, um das jetzt zu verhindern, muss ich das Verhältnis der deutschen Muttergesellschaft und der Tochtergesellschaft so ausgestalten, dass die Haftung auch wirklich bei der Tochtergesellschaft bleibt und die Tochtergesellschaft auch tatsächlich dazu in der Lage ist, eine Haftung von der Muttergesellschaft abzuschirmen. Wir hatten vorhin mal so einen Beispielsfall mit der Unternehmensnachfolge. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Da sind drei Kinder des Erblassers, der nun verstorben ist und ein Unternehmen in Deutschland aufgeführt hat, ganz toll Produkte entwickelt hat und das wirklich floriert. Und jetzt kommt wird einer der Kinder wird zum Unternehmensnachfolger bestellt. Er ist der neue Chef und der hat nun ganz tolle Ideen und stellt die Produktlinie um und geht auch in die USA. Und die anderen Geschwister, die sind an dem Unternehmen nur noch kapitalmäßig beteiligt und profitieren davon, dass dieser Markteintritt in den USA richtig fantastisch klappt. Und die bekommen da also immer ihre Dividenden ausgezahlt und freuen sich darüber. Die Tochter hat eine tolle Villa für ihre Familie im Grunewald gekauft. Der jüngste Sohn ist Künstler, aber die kriegen eben immer richtig Geld. Und sind ihrem Bruder, der da das Unternehmen führt, auch richtig dankbar. Jetzt können Sie sich aber vorstellen, dass dieser Bruder trotzdem diesen Bruder, der lebenslange Zorn treffen wird, wenn es nun auf einmal zu einem Produkthaftungsfall in den USA kommt und die Schwester und der jüngere Bruder nun auf einmal mit ihrem Privatvermögen dafür haften sollen. Und das ist theoretisch möglich. Es gibt nämlich in den USA eine Rechtsfigur, die es in Deutschland nicht gibt. Das nennt man Piercing the Corporate Veil. Das ist ein Haftungsdurchgriff unter bestimmten Konstellationen durch die Gesellschaft durch auf deren Gesellschafter. Das wäre hier die Muttergesellschaft. Und wenn es sich dabei um eine Gesellschaft handelt, auch auf das Privatvermögen der Gesellschafter dieser Muttergesellschaft. Und das sind Konstellationen, in denen das vorkommt, wenn zum Beispiel die Tochtergesellschaft bewusst unterkapitalisiert worden ist, wenn also die Kapitalausstattung der Tochtergesellschaft nicht ausreicht, um etwaige Verbindlichkeiten zu befriedigen. Es wird auch anerkannt bei betrügerischen Handlungen, wenn die Gesellschaftsformen irgendwie missbraucht werden oder aber auch, wenn gesellschaftsrechtliche Formalitäten nicht eingehalten werden. Wenn zum Beispiel man zu dem Ergebnis kommt, dass Gläubiger darüber getäuscht worden sind, dass es sich hier um zwei Gesellschaften handelt, weil man nämlich zum Beispiel immer den gleichen Briefkopf benutzt hat oder immer das gleiche Konto oder weil immer der gleiche Geschäftsführer, egal ob das nun bei der deutschen oder bei der amerikanischen Gesellschaft gewesen ist. Und dieser Katalog ist nicht abschließend, das heißt, man kann das gar nicht so richtig genau ablesen, was darf ich jetzt alles nicht machen, sondern man muss sich wirklich mit der Rechtsprechung in den USA auseinandersetzen. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, es ist nicht irgendein US-Recht, über das wir reden, sondern es ist das Recht von Kentucky und von Texas und von New York und von Ohio. Und jeder Bundesstaat hat seine eigene Rechtsprechung. Das ist also sehr, sehr schwierig. Und deswegen, das muss man aber kennen und man muss das in die Strukturierung des Verhältnisses zwischen Tochtergesellschaft und Muttergesellschaft einbauen. Da dürfen keine Angriffspunkte sein, die in einem möglichen Haftungsfall der Gegenseite Anlass geben zu argumentieren, ja hier, die Tochtergesellschaft ist insolvent, aber wir greifen eben auf die Villa im Grunewald von der Schwester des Chefs zurück. Also da ist eine sehr gewissenhafte Vorbereitung erforderlich und zwar zu einer Zeit, wo man noch gar keinen Produkthaftungsfall hat, wo man sich einfach nur darauf vorbereiten kann für den Fall der Fälle. Also das wäre so ein Punkt, der zu beachten ist unter dem Gesichtspunkt Haftung, der zu berücksichtigen ist. Und da sollte auch eine erhebliche Energie und Sachverstand durch juristische Berater mit einfließen.
Kann ich mich denn generell gegen diese Privathaftung versichern oder geht das nicht? Oder absichern?
Das wird schwer sein, da jemanden zu finden. Also erstmal, es gibt in den USA Versicherungen gegen Produkthaftungsfälle. Die sind aber sehr, sehr teuer. Also die Unternehmen in den USA, also amerikanische Unternehmen, die bilden wirklich ganz erhebliche Rücklagen, um auf solche Fälle vorbereitet zu sein. Das sind insbesondere natürlich Hersteller von Massenartikeln, wo sowas immer mal vorkommen kann. Diese Geschichte, dass sie da jetzt irgendwelche Fehler gemacht haben in der Strukturierung zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft, da werden Sie im Zweifel keinen Versicherer finden. Wer soll das versichern? Die sagen dann, du hast hier grob fahrlässig gehandelt, weil du hättest diese Verträge ja nicht so, sondern so machen müssen. Und ja, ich hätte aber keinen Anwalt. Ja, dann hättest du dir einen Anwalt nehmen müssen. Ja, ich hatte einen Anwalt, aber der macht eigentlich nur Familienrecht. Reicht nicht. Dann musst du jemanden haben, der sich da auskennt. Also ich fürchte, dass man da niemanden finden wird, der bereit ist, das zu versichern. Und wenn, dann macht es das ganze US-Engagement wenig lukrativ, weil sie so viel an Versicherungsprämien zahlen müssen, dass nichts mehr übrig bleibt.
Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass ich in den USA verklagt werde. Was gibt es da für Besonderheiten?
Das US-amerikanische Zivilprozessrecht unterscheidet sich grundlegend vom Deutschen. Das heißt, man kann überhaupt nicht mit irgendwelchen Vorstellungen, mit denen man hier in Deutschland einen Prozess führen würde, in den amerikanischen Zivilprozess reingehen. Was wir aus dem Fernsehen kennen, dieses Jury System ist anders als bei uns. Es entscheiden also Laienrichter über den Fall, jedenfalls in der überwiegenden Anzahl der Fälle, und nicht Berufsrichter. Der Berufsrichter, der ordnet das Verfahren, aber die eigentliche Entscheidung trifft in den USA in der Regel die Jury. Dann gibt es zahlreiche andere Abweichungen, das würde jetzt wirklich zu weit führen, das hier in diesem kurzen Interview zu schildern. Aber auf einen Punkt möchte ich ganz besonders hinweisen. Das ist auch nach meiner Erfahrung, ich habe schon einige Prozesse drüben geführt oder jedenfalls an denen mitgewirkt, das ist die Art der Beweisaufnahme. Das nennt man Pre-Trial Discovery, das heißt, das ist eine Beweisaufnahme vor dem eigentlichen Prozess, sprich vor der eigentlichen mündlichen Verhandlung. Die findet statt, nicht im Gericht, diese Pre-Trial Discovery, sondern regelmäßig in den Kanzleiräumen der Prozessbevollmächtigten der Parteien. Und das sieht so aus, dass die Parteien einander ganz starke Aufklärungs- und Offenbarungspflichten haben. Da werden also Fragenkataloge erstellt, die werden der jeweils anderen Partei gegeben und diese Fragen, die sehr, sehr weitgehend sein können und auf den ersten Blick auch gar nichts mit dem Prozess zu tun haben. Da geht es um Betriebsgeheimnisse, die möglicherweise aufgedeckt werden müssen, Kundenlisten und ich weiß nicht was, Herstellungsmethoden. Und die müssen wahrheitsgemäß und unter Eid beantwortet werden. Und wenn man da eine Falschaussage macht, das wird richtig teuer. So, und das ist auch etwas, was jetzt hier bei der Vorbereitung des Markteintrittes mit bedacht werden muss. Wir haben eben darüber gesprochen, es lässt sich nie so ganz verhindern, dass man vielleicht in einen Produkthaftungsfall verwickelt wird und da verklagt wird, oder es kann ja auch andere Auseinandersetzungen geben. Und diese Aufdeckungs- und Offenbarungspflichten, die könnten sich in einem möglichen Prozess auch auf die Muttergesellschaft erstrecken, also nicht nur auf die Tochtergesellschaft. Und da sollte man, wenn man eben plant, in die USA zu gehen, sollte man sehen, ob es so irgendwelche Informationsnester gibt, die sich als fatal erweisen können. Diese Informationsnester, die könnten sich auch in irgendwelchen E-Mail-Korrespondenzen befinden, die irgendwo auf dem Server liegen. Und dann kann es sein, dass ich aufgefordert werde, als Beklagter in den USA diese E-Mail-Korrespondenzen, die sich in Berlin oder München bei der Muttergesellschaft auf dem Server befinden, vorzulegen. Also das sind auch Gefahren, an die man so zunächst mal gar nicht denkt, aber das sind so Dinge, die man beachten sollte und die man in den Griff bekommen sollte, wenn man einen Marktbeitritt in den USA vorbereitet. Nebenbei bemerkt, das gilt natürlich nicht nur, wenn ich eine Tochtergesellschaft in den USA habe, sondern auch, wenn ich sonst irgendwelche Geschäftsbeziehungen in die USA habe und in den USA irgendwie aus irgendwelchen Gründen verklagt werde, auch dann könnte so etwas passieren. Also das sind so Eigenarten des US-amerikanischen Prozessrechts, die oft auch unbekannt sind und die wir hier vor allen Dingen in Deutschland, solche Aufdeckungspflichten gibt es in der Form jedenfalls in Deutschland nicht.
Jetzt haben wir über viele wichtige Punkte gesprochen. wenn ich in den USA expandieren möchte, wenn ich in die USA expandieren möchte, müssen wir noch irgendetwas ergänzen, was genauso wichtig ist?
Es gibt natürlich, das ist ja auch branchenabhängig, zahlreiche Wirtschaftsgesetze in den USA, die dann eben auch beachtet werden müssen. Das ist ja, wäre ja in Deutschland genau das Gleiche, wenn sich ein amerikanisches Unternehmen hier niederlässt. Das jetzt im Einzelnen zu diskutieren, dann würden wir heute Abend noch hier sitzen. Aber es ist nochmal darauf hinzuweisen, es gibt in der Regel nicht irgendwie ein US-Recht, sondern es ist immer das Recht der Einzelstaaten. Ich muss mich also mit dem Recht der Staaten, die hier relevant sind, ganz besonders auseinandersetzen. Und das ist eben also eigentlich der Hinweis, der hier ergehen. Und dann ist auch noch darauf hinzuweisen, dass es in den USA zwar Gesetzesrecht gibt, dass allerdings die Rechtsentwicklung ganz maßgeblich und noch viel stärker als bei uns durch die Rechtsprechung, also durch die Gerichte, geprägt wird. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn ich recherchiere, dass ich jetzt nach irgendwelchen Gesetzen gucke und sage, naja, gut, das passt schon, sondern ich muss mir ganz genau angucken, ob es zu diesem Rechtsproblem irgendwelche Rechtsprechung gibt, und zwar Rechtsprechung aus dem Staat, um den es da geht. Reicht also nicht, wenn ich in Texas zu tun habe, dass ich mir irgendeine Entscheidung aus New York suche, sondern ich muss dann wirklich mich mit dem Recht konkret auseinandersetzen. Und es gibt viele Dinge, die gesetzlich überhaupt nicht geregelt sind, wo es aber ganze Bücherwände an Rechtsprechung gibt, die ich konsultieren muss. Ein Beispiel wäre dieses Piercing the Corporate Veil, also dieser Haftungsdurchgriff, über den wir da vorhin gesprochen haben. Das ist gesetzlich gar nicht geregelt, aber das ist von den Gerichten der Einzelstaaten über die letzten Jahrzehnte hinweg entwickelt worden. Also es ist sehr schwierig, sich da wirklich ein umfassendes Bild zu verschaffen, das allerdings erforderlich ist, oder die Kenntnis ist schon erforderlich, um gewissenhaft da drüben zu gehen und keine bösen Überraschungen zu erleben.
Herr Dr. Rodegra, vielen Dank, dass Sie heute da waren und so viele Einblicke gegeben haben. Wenn ein deutscher Unternehmer in die USA expandieren möchte, es sind viele Sachen, die zu beachten sind, aber ich glaube, mit guter Unterstützung ist das definitiv zu schaffen. Danke, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank.